Ermutigende Blickwinkel, der Podcast zur nachhaltigen Transformation.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur zweiten Podcast-Folge von Ermutigende Blickwinkel, dem Podcast der Evangelischen Bank. Gemeinsam schauen wir, wie nachhaltige Transformation gelingen kann. Und heute soll es um ein ganz wichtiges Thema gehen. Wir schauen uns an, wie Netzwerke und Verbände die strategische Umsetzung von Nachhaltigkeit, insbesondere in Unternehmen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, fördern können. Dafür habe ich heute zwei spannende Gäste hier im Studio. Zum einen Johanna Gari von der Diakonie Deutschland und Dr. Matthias Albrecht von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Wollen Sie sich kurz einmal als Person vorstellen, Frau Gari?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Johanna Gari. Ich leite die Gruppe Nachhaltigkeit bei der Diakonie Deutschland.
Sehr gut, kurz und knapp. Vielen, vielen Dank schon mal für das kleine Intro. Und nun kommen wir zu Ihnen, Herr Dr. Albrecht.
Ja, Matthias Albrecht, gelernter Kinderarzt und lange im Gesundheitswesen unterwegs und jetzt seit einem Jahr Geschäftsführer bei Klug, der Allianz Klimawandel und Gesundheit.
Ja, und bevor wir in unser Gespräch starten, machen wir ein kleines Spiel zum Aufwärmen mit unseren Gästen. Das da heißt schnell und ehrlich. Ich nenne Ihnen zwei Begriffe und Sie sagen mir einfach, welcher Ihnen spontan mehr zusagt. Ist das soweit verständlich?
Ja.
Dann starten wir.
Schnell und ehrlich.
Regionale oder internationale Netzwerke? Frau Gari.
Beides.
Beides. Und wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Dr. Albrecht?
International, aber auch beides.
Okay, dann bleiben wir doch gleich bei Ihnen, Herr Dr. Albrecht. Warum beides?
Naja, das eine geht nicht ohne das andere. Gerade in unserem Thema Klimawandel und Gesundheit, das ist ja kein regionales Thema, sondern es ist ein weltweites Thema. Und die Probleme, die wir haben, haben andere auch. Und wir lösen sie auch nur gemeinsam. Insofern müssen wir regional aktiv sein und handeln. Aber wir brauchen auch die internationalen Verbindungen, um das gemeinsam voranzubringen. Denn kein Land, kein Mensch, keine Region wird das allein lösen.
Nächster Punkt. Netzwerktreffen vor Ort oder online? Herr Dr. Albrecht.
Online.
Okay, da haben Sie sich ja ein bisschen gezwungen für die Entscheidung. Ja. Okay, Frau Gari?
Hybrid.
Hybrid. Wunderbar. Warum Hybrid?
Weil dann immer mehr teilnehmen können. Also ich mache bei meinen Netzwerktreffen, seit es wieder möglich ist nach Corona, in Präsenz immer, dass man sich auch online zuschalten kann. Weil das ist einfach niedrigschwelliger.
Ja, so haben Sie dann das Beste aus beiden Welten fusioniert. Wunderbar. Herr Dr. Albrecht, Sie haben kurz gezögert. Können Sie uns das nochmal kurz erläutern?
Ja, genau. Ich war nicht so schlau wie Frau Gari mit dem Hybrid. Das ist natürlich viel besser. Online, weil es natürlich klimafreundlicher ist, obwohl ich eigentlich, und deswegen habe ich gezögert, ein Mensch bin, der doch gerne hier einen echten Menschen vis-à-vis sitzt. Insofern, wenn es geht, tatsächlich vor Ort treffen, aber online ist einfacher und klimafreundlicher.
Ja, wunderbar, das haben Sie doch sehr gut zusammengefasst und völlig verständlich aufgezeigt. Gehen wir weiter. Networking-Frühstück oder Netzwerk-Barbecue am Abend? Ich füge dazu, es muss kein Fleisch sein.
Also ich würde sagen Frühstück. Ich treffe mich gerne zum Brunchen.
Herr Dr. Albrecht, wie ist das bei Ihnen?
Ja, da bin ich auch tatsächlich eher der Typ Frühstück. Früh raus und früh ran und noch voller Energie.
Wunderbar, vielen Dank an dieser Stelle. Das haben Sie gut gemeistert. Sie beide kommen ja aus unterschiedlichen Branchen. Herr Dr. Albrecht, Sie sind als Geschäftsführer bei Klug tätig, einem Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, über die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise aufzuklären. Gleichzeitig hat sich Klug zum Ziel gesetzt, die Transformation und den Wandel hin zu einer klimaneutralen, gesunden Gesellschaft und vor allem einer gesunden Erde voranzutreiben. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal erzählen, was Nachhaltigkeit für Klug genau bedeutet.
Nachhaltigkeit ist für uns ein sehr gesundheitsbezogener Begriff. Das haben wir ja auch im Namen, Klimawandel und Gesundheit. Das heißt, wir beziehen viel auf die gesamtgesundheitliche Situation der Gesellschaft, aber auch auf die gesundheitliche Situation von jedem Einzelnen. Und glauben, dass es gesunde Menschen nur auf einer gesunden Erde gibt. Und insofern müssen wir uns um das Thema Nachhaltigkeit kümmern. Dabei verkürzen wir das nicht nur auf Klimawandel, sondern natürlich auch auf soziale Lebensfaktoren und sozioökologische Transformation insgesamt. Insofern für uns aber der Anknüpfungspunkt ist die Gesundheit, weil das eben jeder Einzelne am eigenen Leib spürt und auch nachempfinden kann.
Ja, können Sie uns noch ein paar konkrete Beispiele für die sozialen Ökofaktoren nennen?
Naja, zum Beispiel der Klimawandel bringt Veränderungen mit sich, die zu gesteigerten Erkrankungsraten durch Luftverschmutzung und andere Dinge führen, Allergien durch veränderte Blühsaisons, sodass es inzwischen auch in Deutschland kaum noch einen Monat gibt, wo man gar keine Allergien mehr hat. Also tatsächlich Veränderungen, die jeder Einzelne am eigenen Leib spüren kann. Und wir haben natürlich zunehmend vektorübertragene, also ansteckende Infektionserkrankungen durch Mücken oder durch andere Sachen übertragen, von denen wir früher nur in den Lehrbüchern gelesen haben. Also wir reden jetzt plötzlich auch in Deutschland über West-Nil-Fieber, über Chikungunya und andere Erkrankungen, die wir vorher eben einfach nicht gesehen haben. Und das sind alles Dinge, die durch den Klimawandel zu uns kommen und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen.
Mhm. Ja, vielen Dank nochmal für die weiteren Ausführungen. Sie haben ja bereits am Anfang erwähnt, dass Sie Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin sind und da haben Sie damit auch direkte Einblicke ins Gesundheitswesen gewinnen können. Und gleichzeitig haben Sie auch berufspolitische Erfahrung. Also zum Beispiel sind Sie ja Vorsitzender des Verwaltungsausschusses der Berliner Ärzteversorgung. Das ist definitiv ein abwechslungsreicher Werdegang, bei denen Ihnen Nachhaltigkeit sich aus vielen unterschiedlichen Perspektiven begegnet. Würden Sie sagen, das hat Ihr persönliches Verständnis von Nachhaltigkeit geprägt? Und wenn ja, wie?
Na, auf jeden Fall haben verschiedene Punkte in meinem Leben dazu beigetragen, dass ich auch die Verpflichtung jetzt verspürt habe, mich stärker um das Thema zu kümmern. Das heißt, das Medizinische, klar, der Einblick in die Zusammenhänge von Ökologie und Gesundheit, auch von sozialen Faktoren und Gesundheit, also auch diese ganzen Themen wie Prävention und so weiter, das sind ja gerade in der Jugendmedizin, Kinderjugendmedizin große Themen. Dann war ich lange Geschäftsführer von einem Krankenhaus, wo man dann auch sieht, was sind auch Faktoren. Krankenhäuser sind große Energieverbraucher durch Lüftung, durch Technik, durch Großgeräte und Ressourcenverbraucher einfach durch medizinische Mittel. Das heißt, wir tragen auch zum Klimawandel bei als Krankenhäuser, als Gesundheitseinrichtungen. Naja, und dann insgesamt, aber das ist dann eher mein persönliches Demokratieverständnis, dass jeder Einzelne dazu beitragen muss, dass das Ganze gelingt. Und dann muss man halt in dem Bereich, wo man sich auskennt, ansetzen. Und das war dann so der Sprung für mich zu sagen, okay, da kümmere ich mich jetzt dann hauptamtlich drum und bringe die verschiedenen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, hier mit ein.
Frau Gari, die Diakonie ist ja der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Und diakonische Einrichtungen sind ja dafür bekannt, sich insbesondere für Menschen einzusetzen, die am Rande der Gesellschaft leben, also auf Hilfe angewiesen und benachteiligt sind. Und dass soziale Nachhaltigkeit bei Ihnen eine bedeutende Rolle spielt, überrascht also nicht. Kommt zu der Frage, welche Rolle spielen die anderen Dimensionen von Nachhaltigkeit für die Diakonie Deutschland und für andere diakonische Einrichtungen?
Ja, vielen Dank. Also die ökonomische Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Momentan gab es ja auch Schwierigkeiten, dass Träger und Einrichtungen insolvent gegangen sind. Aber ich denke halt auch, das Thema Nachhaltigkeit kann dazu beitragen, sich zukunftsfähig aufzustellen, auch im ökonomischen Bereich. Also wenn ich zum Beispiel an die Nachhaltigkeitsberichterstattung denke, die jetzt auf viele größere Träger und Einrichtungen zukommt, sehe ich darin vor allem auch einen Organisationsentwicklungsprozess und auch eine Möglichkeit, sich so aufzustellen, dass in der Zukunft weniger Betriebskosten anfallen. Also der Weg hin zur Nachhaltigkeit, zur Klimaneutralität kann definitiv auch etwas zur Kostenkontrolle beitragen. Das finde ich ganz wichtig. Und die ökologische Nachhaltigkeit ist jetzt traditionell noch nicht so lange Thema. Bei der Diakonie wird's aber immer mehr Und es gibt aber auch diakonische Einrichtungen, die sich schon jahrelang sehr gut aufgestellt haben. Zum Beispiel Dienste für Menschen in Baden-Württemberg. Die haben seit 18 Jahren ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem. Und es gibt auch noch andere Vorreiter, wie zum Beispiel die Diakonie Herzog-Sägmühle oder die Lafim-Diakonie, die im letzten Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen hat. Also es gibt schon viele Leuchttürme, die sich schon lange auf den Weg gemacht haben. Aber wir würden gerne von den Leuchttürmen zur Lichterkette kommen, damit es überall schön hell wird.
Das haben Sie wunderbar ausgedrückt. Sie haben ja gerade von der sozialen und der ökologischen Nachhaltigkeit gesprochen. Und die befinden sich ja oder werden als Spannungsfeld wahrgenommen. Ja, so haben ja zum Beispiel arme Menschen statistisch gesehen einen kleineren CO2-Abdruck und leiden dabei überproportional unter den aktuellen Preissteigerungen durch die CO2-Bepreisung. Wie ist hier die Position der Diakonie, Frau Gari?
Ja, genau. Das ist definitiv so, dass es da ein Spannungsverhältnis gibt. Das wird aber meiner Meinung nach auch manchmal überproportional dargestellt in der momentanen politischen Debatte. Wir setzen uns auf jeden Fall dafür ein, dass die sozial-ökologische Transformation auch wirklich sozial gerecht ablaufen soll. Das heißt, die Menschen, die einen kleinen CO2-Fußabdruck haben, die leiden ja auch oft am stärksten darunter, weil sie vielleicht in Wohnungen untergebracht sind, die schlecht isoliert sind. Und dann haben sie vielleicht sogar noch elektrische Geräte, die jetzt keinen guten Energiestandard haben. Das heißt, da kommen dann auch große Kosten auf diese Menschen zu, wenn sich Energiepreise erhöhen, wenn Wohnungen nicht saniert werden.
Kommen wir nun zum Thema Netzwerke. Netzwerke, Kooperationen, Vereine, Arbeitskreise. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten für Organisationen, sich zur nachhaltigen Transformation auszutauschen und voneinander zu lernen. Wie genau kann Klug Unternehmen und Organisationen unterstützen? Und für wen ist das besonders interessant?
Na, zunächst mal, Klug ist eine kleine NGO, also man darf uns auch nicht überschätzen, aber natürlich versuchen wir das Thema so breit wie möglich in die Gesellschaft zu tragen. Dazu haben wir verschiedene Gesichter und Sprachrohre, einmal Klug selbst über Informationen und Bildungsformate, wo wir in verschiedene Bereiche reingehen und auch mit verschiedenen Partnern, sei es Krankenkassen, sei es Ministerien, aber auch im ehrenamtlichen Bereich einfach versuchen, Leute zu erreichen und zusammenzuarbeiten. Dann haben wir Klimac als Netzwerk für Gesundheitseinrichtungen, wo wir Best-Practice-Beispiele austauschen, die Leute einfach ins Gespräch bringen, quasi Informationsmakler auch sind von guten Beispielen, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Mhm. Und dann gibt's noch mit dem Center for Planetary Health Policies einen Think Tank, der tatsächlich politische, beispielsweise Gesetzesvorhaben analysiert, kommentiert und Anregungen gibt, was man noch verbessern könnte. Also klassische Politikberatung. Also ein ganz buntes Bild. Vorteil für uns dabei ist, dass wir erstmal als neutral wahrgenommen werden. Wir sind nicht Partei, wir sind nicht eine Interessensvertretung für irgendeinen einzelnen Bereich. Das hilft uns oft, Türen zu öffnen, und das ermöglicht dann aber auch, Fragen zu stellen und Input zu geben. Insofern ist Netzwerk auch mit anderen Gruppierungen wahnsinnig wichtig. Und da komme ich wieder auf das Thema auch international zurück, dass wir eben einfach auch uns austauschen mit internationalen Organisationen wie Healthcare Without Harm und anderen, weil wir eben auch von anderen Ländern lernen können und um gute Beispiele mit nach Deutschland zu bringen, aber auch umgekehrt gute Beispiele aus Deutschland in die Welt zu tragen. Und insofern ist Netzwerkarbeit quasi der Kern.
Und jetzt mal andersrum gedacht, wie profitiert denn Klug von dem Austausch mit den Beteiligten?
Na, da sind wir quasi Spinnen im Netz. Wir kriegen ganz viele Informationen und können die dann in die verschiedenen Bereiche weiterleiten. Wir lernen also auch jeden Tag Neues dazu und können diese Informationen natürlich nutzen, in anderen Kontexten weiterverarbeiten. Insofern profitieren wir wahnsinnig von unseren ehrenamtlichen Mitgliedern und durch den Austausch mit anderen, um dann Blickwinkel in die Diskussion einfließen zu lassen, die wir vorher vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben. Insofern ist dieses auch wachsende Netzwerk, auch ein lernendes Netzwerk, was das Thema insgesamt nach vorne bringt.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Albrecht, für Ihre Ausführung. Und jetzt wollen wir nochmal den Blick auf die Diakonie und die diakonischen Einrichtungen richten. Frau Gary, zur Diakonie gehören ja etwa 30.000 Einrichtungsangebote und es arbeiten über 600.000 MitarbeiterInnen bei Ihnen. Und jetzt kommt's ja, über 700.000 Menschen wiederum engagieren sich freiwillig bei der Diakonie. Das ist ja unglaublich. Da haben Sie ja auch intern schon ein unglaublich mächtiges Netzwerk, oder?
Auf jeden Fall. Und davon profitieren wir auch jeden Tag. Wie Herr Albrecht auch gerade sagte, ich lerne jeden Tag was Neues dazu. Und wir haben uns zum Thema Nachhaltigkeit nochmal extra vernetzt in der Diakonie über Landesverbände, Träger und Einrichtungen. Jeder kann mitmachen, der möchte, der sich dafür interessiert. Und da kommt schon viel zusammen bei so vielen Menschen.
Die Diakonie ist ja in einer Verbandsstruktur organisiert und da unterscheidet man ja zwischen Fachverbänden, Landesverbänden und dem Bundesverband. Und gibt es hier eine Zusammenarbeit und Vernetzung zum Thema Nachhaltigkeit? Also was sind damit verbundene Herausforderungen und Potenziale, Frau Gary?
Auf jeden Fall. Also wir vernetzen uns eben auch mit den Landesverbänden und den Fachverbänden. Die machen auch mit im Netzwerk Nachhaltigkeit. Noch nicht alle, aber da kommen wir immer weiter. Ich freue mich jeden Tag über Mails, wo jemand sagt, ah ja, ich bin die neue Nachhaltigkeitsbeauftragte in diesem und diesem Verband, kann ich nicht mit aufgenommen werden. Und das ist das auch, was mir Hoffnung gibt, weil es einfach immer, immer mehr werden, die sich jetzt in diesem Bereich engagieren. Und es gab auch schon ganz viel tolle Beispiele, zum Beispiel eins von der Evangelischen Heimstiftung in Württemberg, die hat eine Kooperation mit dem NABU begonnen und die Außenflächen ihrer Einrichtungen naturnah und insektenfreundlich umgestaltet, um etwas für den Artenschutz zu tun. Dann ist dort unser damaliger Diakoniepräsident Ulrich Lilje mal vorbeigekommen, fand das super. Und seither haben wir jetzt das Projekt 1000 Gärten bundesweit, wo wir diakonische Einrichtungen gemeinsam mit dem NABU dabei unterstützen, dass auch sie ihre Außenflächen umgestalten, gemeinsam mit den Bewohnenden und Mitarbeitenden. Also so eine Idee, die mal regional entsteht, wird dann manchmal ausgeweitet auf ganz Deutschland. Und das ist eigentlich das, wofür unsere Netzwerke gut sind.
Ja, durch die Skalierbarkeit kommt vor allen Dingen auch die Sichtbarkeit, ne? Und dann kriegen das immer mehr Menschen mit. Als großer Arbeitgeber, Frau Gary, sind Sie ja sicherlich auch im Austausch mit der Politik, wie die Bewältigung der Klimakrise in diakonischen Einrichtungen umzusetzen ist. Können Sie dazu etwas sagen?
Ja, also wir veröffentlichen regelmäßig Forderungspapiere in diesem Hinblick, um zu sagen, hey, wir sind euer Hebel für den Klimaschutz. Ihr braucht uns, um die deutschen Klimaziele zu erreichen. Und wir möchten das auch. Wir möchten was dazu beitragen, dass Deutschland klimaneutral wird. Wir können das aber nicht alleine, weil wir sind gemeinnützige Einrichtungen. Wir können keine großen Rücklagen bilden. Wenn wir investieren sollen, wenn wir unsere Gebäude sanieren wollen, brauchen wir die Unterstützung der Politik. Und momentan ist es noch so, dass in den Sozialgesetzbüchern nur steht, wir sollen wirtschaftlich und sparsam handeln. Da steht nichts von Klimaschutz oder Nachhaltigkeit. Und dafür setzen wir uns eben ein, dass das in die Sozialgesetzbücher aufgenommen wird, damit zukünftig ein Kostenträger nicht mehr sagen kann, ach ja, die Photovoltaikanlage, das ist doch gar nicht betriebsnotwendig, sondern dass man eben sagt, das gehört mit zu unseren Aufgaben. Und deshalb muss das in die Sozialgesetzbücher rein.
Ja, vielen Dank, Frau Gary. Obwohl Sie aus unterschiedlichen Branchen kommen, wie wir jetzt ja gerade gehört haben, und unterschiedlichen Organisationseinheiten, spielen ja Netzwerke, Verbindungen und der Austausch für Sie beide eine sehr, sehr große Rolle. So habe ich ja zum Beispiel in meiner Recherche herausgefunden, dass Klug und die Diakonie Deutschland beide Mitglied im Netzwerk Klimaallianz sind. Ja, Sie beide nicken. Wunderbar. Und in unserem Gespräch ja wird deutlich, dass man zwischen internen und externen Netzwerken unterscheiden muss. Frau Gary, wie unterscheiden sich die Netzwerke denn innerhalb der Diakonie von externen Partnerschaften?
Also ich würde sagen, innerhalb der Diakonie ist man einfach mit Kollegen unterwegs, die man auch gut kennt und wo man sofort Anschluss findet. Bei externen Partnerschaften wie der Klimaallianz ist es halt super positiv, dass da ganz viel Expertise da ist, was politische Lobbyarbeit angeht. Und die Klimaallianz hat einfach auch ein großes Standing und eine gewisse Durchschlagskraft. Wenn wir ein Papier mit der Klimaallianz veröffentlichen, dann kommt das an in der Politik. Das wird gelesen. Und das ist ja schon mal ein großer Vorteil.
Sie nicken Herr Dr. Albrecht und stimmen Frau Gari damit zu. Wir haben ja jetzt schon über konkrete Umsetzung gesprochen. Aber lassen Sie uns auch über zukünftige Entwicklungen reden. Frau Gari, viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja aus der Gesundheits- und Sozialwirtschaft und aus dem diakonischen und kirchlichen Bereich. Haben Sie da konkrete Tipps, wie Sie sich vernetzen können, um so von einem Austausch zu profitieren? Also was wäre ein erster guter Schritt?
Also gerne bei mir melden und sich für das Netzwerk Nachhaltigkeit Diakonie anmelden. Und dann auch den regionalen Austausch suchen, weil es gibt viele Landesverbände wie zum Beispiel Baden-Württemberg, Hessen, NRW, die sich auch bei dem Thema auf den Weg gemacht haben und auch Stellen eingerichtet haben mit Menschen, die sich darum kümmern. Und sich bei denen zu melden, ist immer auch eine super Idee. Es ist, denke ich, wichtig, als diakonische Einrichtung das Thema jetzt zu priorisieren, weil es einfach auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die auf uns zukommen, wie die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, aber auch das Energieeffizienzgesetz. Der gesetzliche Rahmen in Richtung Nachhaltigkeit wird momentan ein bisschen strenger. Es wird Druck reingebracht, was ich sehr befürworte. Und das ist einfach wichtig, das jetzt anzugehen und da nicht abgehängt zu werden.
Vielen Dank, Frau Gari. So, Herr Dr. Albrecht, lassen Sie uns doch mal gemeinsam einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie sehen Sie die zukünftige Entwicklung der Netzwerke im Bereich der Nachhaltigkeit? Ja, vielleicht auch im Blick auf die regulatorischen Vorgaben.
Na, Frau Gari hat es ja schon angesprochen. Die regulatorischen Vorgaben sind für viele quälend, sind natürlich auch mit Administration und Verwaltungstätigkeiten verbunden. Ich sehe darin tatsächlich auch eine Chance, die sich früh auf den Weg gemacht haben, haben da bereits einen Vorsprung, können Fragen beantworten, wo andere sich schwer tun. Ich sehe es aber eher als Hebel, auch durch die ökonomischen Konsequenzen. CO2-Bepreisung ist schon genannt worden, aber auch beispielsweise Kreditfinanzierung durch Banken. Das alles wird beeinflusst durch die Aktivitäten im Bereich der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes. Das heißt, je mehr man sich dort bewegt, desto mehr wirtschaftliche Vorteile wird man in der Zukunft auch haben. So, und die große Aufgabe der Netzwerke ist es jetzt meiner Ansicht nach, dieses Riesenthema, was ja auch sehr erschlagend wirken kann, Klimawandel weltweit und was kann ich überhaupt machen? Also kann ich überhaupt was machen? Dass wir dieses Thema runterbrechen in kleine Teile, in Puzzlestückchen, wo dann der Einzelne in seiner Einrichtung, aber auch in seiner Gemeinde, in seiner Familie sagen kann, ach guck mal, hier kann ich ja was machen. Also damit mache ich dieses große Problem handhabbar. Und da muss ich mir auch nicht alles neu überlegen, sondern da kommen dann aus dem Netzwerk ja auch gute Beispiele, so dass ich dann plötzlich auch in die Lage versetzt werde, selber etwas zu tun und insgesamt auch wirksam zu werden als Einzelperson gegen den Klimawandel. Und das ist die Aufgabe der Netzwerke und ich glaube, das wird auch zunehmend gelingen.
Vielen Dank für die spannenden Einblicke Ihnen beiden. Man merkt wirklich, dass Netzwerke bei Ihnen auch im Alltag eine große Rolle spielen. Und bevor wir jetzt gleich zum Abschluss kommen, möchte ich Sie gern noch nach einem Mutmacher fragen. Das kann zum Beispiel ein Zitat, ein Buch oder auch ein Konzept sein. Denn unser Podcast heißt ja nicht umsonst Ermutigende Blickwinkel.
Mutmacher.
Welchen Mutmacher haben Sie uns denn heute mitgebracht, Herr Dr. Albrecht?
Na, mir persönlich nochmal das eine oder andere näher gebracht, war ein Buch Triggerpunkte, was in diesem Jahr, glaube ich, erschienen ist. Da geht es um Konsens und Konflikt, weil wir in durchaus polarisierenden Zeiten leben. Das fand ich sehr interessant.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank für die Buchempfehlung, Herr Dr. Albrecht. Frau Gari, welchen Mutmacher haben Sie uns mitgebracht?
Ja, mir hat sehr gut gefallen das Klimaquartett. Das ist eine vierteilige Reihe von Maja Lunde, einer skandinavischen Schriftstellerin. Der erste Band, den ich gelesen habe, heißt Ein Traum von einem Baum. Den kann ich sehr empfehlen.
Interessant, dass Sie beide Buchempfehlungen haben, aber das hat uns definitiv inspiriert. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Zeit und das spannende Gespräch. Damit haben Sie unseren Hörerinnen und Hörern interessante Impulse zur Arbeit im Netzwerk gegeben und gezeigt, dass sich gemeinsam und mit gebündelter Kraft mehr bewegen lässt. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse und eure Zeit. Weitere Informationen zur heutigen und allen weiteren Folgen findet ihr unter www.eb.de/podcast. Wir freuen uns über Feedback und ein Abo von Ermutigende Blickwinkel. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne wieder rein bei Ermutigende Blickwinkel.